Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los. So, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Heute, das Thema ist ein richtig spannendes. Und zwar ist das Thema Anzeichen dafür, dass Trauma die Beziehung belastet und wie man dann damit umgehen kann. Und dafür habe ich mir eine ganz besondere Gästin eingeladen. Und zwar eine Expertin zu dem Thema. Und jetzt seit neuestem auch meine Kollegin in meinem Team, die liebe Anke Markowski. Hallo Anke.
Hallo Sven, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein kann.
Ja, ich bedanke mich. Ich freue mich total, dass du da bist und dass ich dich als Verstärkung jetzt habe im Team. Ich habe ja dich schon ganz lange im Blick gehabt und freue mich total, dass du gesagt hast, okay, ich komme zu dir und wir machen das zusammen.
Ja, ich komme echt total gern, weil das Thema für mich so ein Herzensthema ist. Und ich gern mit dir und mit den ZuhörerInnen teilen will, was wichtig ist in Beziehungen zu wissen zum Thema Trauma.
Da freue ich mich drüber. Und da das eine Premiere heute ist hier mit dir, also du arbeitest schon relativ lange in dem Bereich, aber bei mir bist du ganz neu, da würde ich dich bitten, vielleicht ein paar Worte über dich zu sagen, dass die ZuhörerInnen dich ein klein bisschen kennenlernen.
Sehr gerne. Ja, also ich bin Jahrgang 64, habe 2 erwachsene Kinder und lebe mit meinem Mann in Berlin. Ich habe 30 Jahre Erfahrung als Pädagogin und habe da im schulischen Bereich viel mit Eltern natürlich gearbeitet, mit den Kindern sowieso, also von der Grundschule bis zur Sek 1 und Sek 2. Habe im Leitungsteam auch gearbeitet und habe mich aber während der ganzen Zeit schon immer auch für Beziehungen interessiert. Und mich da auch fortgebildet und bin dann irgendwann halt auch Beraterin geworden sozusagen und berate so seit 2020, unter anderem auch bei der Hotline beim Deutsch-Dänischen Institut für Familientherapie und Beratung. Vielleicht ein paar wichtige Fort- und Weiterbildungen, die so für meinen Weg entscheidend waren. Und das war einmal vom Gehorsam zur Verantwortung. Das war auch beim Deutsch-Dänischen Institut für Familientherapie, was mich sehr geprägt hat. Mediation und gewaltfreie Kommunikation, auch schon als Pädagogin, ganz wichtig für mich und auch zum Thema ganz wichtig, somatisch emotionale Integration bei Dami Scharf. Das ist halt eine spezielle Fortbildung zu Traumathemen, speziell Entwicklungstrauma. Genau, und aktuell die erlebnisorientierte Paar- und Familientherapieausbildung beim Deutsch-Dänischen Institut für Familientherapie und Beratung. Und da hörst du vielleicht schon, dass so Trauma echt gerade das ist, was mich sehr interessiert und sehr am Herzen liegt und wo ich gerade ganz viel mich weiterbilden auch bin und lernen bin.
Magst du vielleicht auch verraten, wie sich das so entwickelt hat, dass das für dich so eins der zentralen Themen geworden ist?
Ja, es hat natürlich ganz viel mit mir zu tun, weil ich irgendwann aufgrund meines Lebenswegs gemerkt habe, irgendwas ist, was dem ich auf die Spur kommen möchte und habe viel gesucht und habe irgendwann gemerkt, oh, das kann ein Entwicklungstrauma sein. Und bin da halt so vor ein paar Jahren über meinen Weg zum Thema Trauma und Entwicklungstrauma speziell gekommen. Und das war für mich der Schlüssel für meine persönliche Entwicklung, also mich selber besser zu verstehen und auch meine Gegenüber besser zu verstehen und das besser einsortieren zu können. Ja, und seitdem hat es mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ich es so spannend finde. Ja, also total, ich finde es einfach total spannend.
Ja. Und da kann man ja auch ganz viel helfen. Also wie ich ja im Laufe meiner Berufstätigkeit und natürlich auch durch meine persönliche Erfahrung gelernt habe, bleiben da ja also gerade von Entwicklungstrauma die wenigsten verschont. Und Vielleicht nutzen wir das mal direkt als Überleitung, um mal so ein bisschen zu erklären, was ist eigentlich Trauma allgemein, was gibt es da für verschiedene und vor allen Dingen, was ist ein Entwicklungstrauma?
Ja, ist mir auch wichtig, dieser Punkt, weil ich glaube, es ist bei einigen noch so landläufig eher ein Schocktrauma im Kopf. Also dass, wenn man Trauma hört, dass man an Naturkatastrophen oder dass man an Unfälle oder Gewaltverbrechen irgendwie denkt und das mit Trauma erstmal in Verbindung bringt. Und das ist ja richtig, weil es ist ein Schocktrauma. Das ist also so ein einmaliges, abgeschlossenes Ereignis, ja, wo Dinge zu viel, zu schnell und zu plötzlich gekommen sind. Mhm. Und das, wovon ich jetzt rede, ist noch eine andere Art. Das ist halt dieses Entwicklungstrauma. Und das ist zieht sich so durch die Kindheit durch. Also oft in der Kindheit findet es da die Ursache. Also es ist so ein durchgehendes Erleben und weil es so durchgehend und so früh uns trifft, webt sich das viel mehr in unsere Persönlichkeit ein als ein einzelnes Schocktrauma im Leben.
Ja, also du würdest tatsächlich sagen, also auch wenn es ein sehr belastendes Erlebnis ist, also das ist schon auch was Existenzielles, aber es ist schwerer, so ein Entwicklungstrauma zu überwinden als ein Schocktrauma.
Ja, weil es beim Schocktrauma ist auch eher so ein Bewusstsein dafür, da muss ich mich vielleicht drum kümmern, wenn ich was Schreckliches erlebt habe.
Ja.
Und es ist, wenn ich gut aufgestellt bin als Persönlichkeit, kann ich damit besser erstmal umgehen.
Ja.
Aber das ist so tief in uns verwurzelt und so tiefe Gehirnschichten sind damit tatsächlich auch betroffen, dass uns das oft erst gar nicht klar ist, dass wir davon betroffen sind. Und dann ist es ja auch viel schwerer, an diese tiefen Schichten ranzukommen. Mhm. Und was mir auch so wichtig ist, ist, also wir reden nicht davon, dass jemand eine ganz, ganz schlimme Kindheit gehabt haben muss, mit Gewalterfahrung, mit sexualisierter Gewalt, mit ganz starker Vernachlässigung, sondern so in Anführungsstrichen, es reicht, ich werde als Säugling ganz oft alleingelassen oder meine Mutter wollte mich nicht, und da rede ich jetzt von der Mutter, weil das selbst schon vorgeburtlich sein kann. Mhm. Die Bezugspersonen sind gerade am Anfang total gestresst und überfordert oder haben selber mit Traumaerfahrungen zu tun. Oder es kommt zu häufigen Bindungsabbrüchen im ersten Lebensjahr.
Was sind Bindungsabbrüche?
Ja, zum Beispiel ein Säugling muss wird gleich weggelegt. Das war ja in meiner Generation auch so. Nach der Geburt kommt es irgendwie weg von der Mutter. Mhm. Aber auch frühe Krankenhausaufenthalte. Oder das Kind muss allein im Nebenzimmer schlafen und also schreien lassen von Kindern.
Ja.
Also das sind so Sachen, wo vielleicht manche sagen, ja, würde ich gar nicht als so dramatisch einschätzen. Mhm. Und das hat halt echt dramatische Folgen bis ins Erwachsenenalter und bis in die Bindungs- oder Paarbeziehung dann rein.
Und das kann ja zum Beispiel auch sein, wenn man der Elternhaushalt sehr, sehr leistungsorientiert war und das also wirklich sehr stark betont wurde. Und das ist einfach der Normalzustand, ist ein hoher Anspruch an die Leistung aller Beteiligten in der Familie, schon von klein auf. Also auch so eine Sachen können ein Entwicklungstrauma nach sich ziehen. Und die sind meiner Erfahrung nach auch sehr, sehr schwer zu erkennen, weil das ja so normal für einen gewesen ist.
Genau, und weil es ja auch gesellschaftlich so etabliert ist, dass Leistung, also es kommt ja auch noch,
das kommt noch dazu.
Genau. Ja. Und also ein Kind kann materiell, also total gut versorgt gewesen sein, aber wenn diese emotionale Spiegelung fehlt, du wirst so geliebt, wie du bist. Wenn das nicht in ausreichendem Maß passieren konnte, dann kann das eben ein Entwicklungstrauma sein. Ja, also gar nicht, es muss gar keine große Dramatik sein. Und dann kann es halt sein, dass ich aus so meiner Kindheit rausgehe mit dem Gefühl, ich bin falsch, mit mir stimmt irgendwas nicht und ich bin komisch. Ja. Und damit gehe ich dann halt als Erwachsene in eine Beziehung.
Ja. Also wenn ich mich daran erinnere, mir ging es gar nicht so, dass ich das bewusst bemerkt hätte, das Gefühl, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wertvoll. Bei mir waren es dann eher so Sachen wie, ich muss dieses oder jenes tun. Also ich muss lustig sein, ich muss intelligent sein, dann geht's mir gut.
Also so eine tiefe Erfahrung, ich bin einfach so, wie ich bin, geliebt, die fehlt ja den allermeisten Menschen. Und das ist so, glaube ich, so ein Gefühl, wenn sich das nicht ausbreiten kann, dass ich so, wie ich bin, wertvoll und geliebt bin, dann hat das Auswirkungen.
Ja, und das ist wirklich weit verbreitet. Die Erfahrung, dass Liebe nicht bedingungslos ist.
Mhm.
Und dann, wenn man so geprägt ist, dann kommt man in eine Beziehung irgendwann, eine Partnerschaft. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, wie könnte sich das dann auswirken dort?
Ich würde vielleicht zu dem Thema noch ergänzen, dass unsere tiefsten Bindungsmuster, die sind mit einem Jahr ungefähr abgeschlossen. Also das heißt, wie gehe ich mit Menschen um in einer Beziehung? Was brauche ich, um mich in einer Beziehung sicher und geborgen zu fühlen?
Mhm.
Das lernen wir bis zu einem Jahr schon. Und das heißt, wir wissen das ja nicht, wir erinnern das überhaupt nicht. Deshalb ist es so schwer zugänglich und so, also das hast du ja gerade so auch ein bisschen erwähnt, dass du, also viele gar keine Ahnung haben, dass das drunter liegen kann.
Ja.
Weil es halt wirklich vorsprachlich und in einem Gedächtnis ist, dass wir nicht erinnern können.
Ja.
Genau, und jetzt habe ich deine Frage nicht mehr ganz.
Ich finde das aber ganz gut, weil da kann ich vielleicht nochmal anknüpfen, vielleicht nochmal mit persönlicher Erfahrung. Ich habe vielleicht das ein oder andere Mal schon im Podcast angeschnitten oder in irgendwelchen Posts. Also ich habe ja selber traumatische Kindheitserfahrungen. Also bei mir waren das vor allen Dingen Krankenhaus- und Kuraufenthalte. Ich bin Zwilling und wir waren eine Frühgeburt und das ging eigentlich schon da los, dass wir im Brutkasten dann erstmal lagen für einen Monat getrennt voneinander, aber auch getrennt von unserer Mutter. Und dann waren wir immer so anfällig für so Bronchitis und Pseudokrupp. Und da war es in der DDR üblich, das immer im Krankenhaus zu behandeln. Und auch ohne die Eltern, also die ersten Jahre bis zur Schule war ich eigentlich, vielleicht ein Drittel der Zeit irgendwie in Krankenhäusern und auf Kuren unterwegs. Und da habe ich Misshandlungen, Missbrauch erfahren. Und gleichzeitig hatte ich Eltern, die, wo ich mir sicher bin, dass die mich geliebt haben, aber die da einfach kein gutes Händchen mit hatten. Und die auch selber wahrscheinlich so erzogen waren, dass sie diese Bindung, die so wichtig ist, auch als was nicht Relevantes und Wertvolles gesehen haben. Also dass die mich dann mehrere Wochen als einjähriges, dreijähriges Kind guten Gewissens irgendwie gehen lassen können. Und mir war das ganz, ganz lange überhaupt nicht bewusst. Ja, erstmal, dass das überhaupt traumatisch ist und auch tatsächlich die Erinnerung, was mir passiert ist.
Ja, und ich merke, dass mich das jedes, ich kenne da ja schon ein bisschen, weil wir uns schon eine Weile jetzt kennen von dir. Und jedes Mal, wenn du es jetzt nochmal so kompakt erzählst, was dir da passiert ist, merke ich, rührt mich das jedes Mal so wieder an, weil es ist richtig viel, was dir passiert ist und deinem Bruder dann vielleicht auch noch und und das hat erstmal niemand so auf dem Schirm und sagt dir, kümmere dich da mal drum oder du musst dich drum kümmern und es klingt, glaube ich, auch meine eigene Traurigkeit an, also ich war auch zweimal als Säugling für Wochen im Krankenhaus und habe also auch diese Trennung, war ganz früh in der Krippe. Also da sind eben genau diese Bindungsabbrüche passiert und weiß halt jetzt, wenn ich in einer Partnerschaft so oder so reagiere, sage ich, da ist es wieder, wie schnell bei mir auch ich assoziiere, wenn wir uns jetzt streiten oder wenn jetzt irgendein Konflikt kommt, hoffentlich kommt das nicht zur Trennung oder so. Also, obwohl das völlig absurd ist auf einer heutigen Sachebene, aber ich merke, wie da in mir was anspringt.
Ja.
Und merke gleichzeitig, wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen und das für mich aufzuarbeiten, dann kann ich auch wieder in einer Partnerschaft anders umgehen mit Konflikten oder überhaupt mit dem Anderssein meines Partners.
Ja. Und da können wir jetzt ja dann wieder zurückkehren zu dem Punkt, wie können sich so traumatische Erlebnisse, ein Entwicklungstrauma in einer Beziehung auswirken? Ja, du hast gerade gesagt, also hast du ein eigenes Beispiel genannt, wenn es irgendwie Stress gibt in der Beziehung, dass dann sofort irgendwie so ein Programm parallel abläuft. Die Beziehung ist jetzt in Gefahr. So habe ich das verstanden.
Genau. Und das war schon mal ein Weg, das überhaupt parallel dann wahrzunehmen.
Mhm.
Also ich finde, wenn ich oder wenn die Person, die es betrifft, das dann schon mitkriegt, ist das schon gut, weil ich dann das ein Stück von meinem Partner wegnehmen kann und halt einen Konflikt oder eine Meinungsverschiedenheit ja ganz anders in der Gegenwart klären kann, wenn ich diesen Teil rausnehmen kann. Und Trauma kann sich also ganz verschieden zeigen. Es ist sehr individuell, aber was, wo man vielleicht so hellhörig werden kann in einer Partnerschaft, ist, wenn man häufig wiederkehrende, ganz heftige Auseinandersetzungen hat. Also diese berühmte Zahnpasta-Tube, die nicht zugeschraubt wird. Wenn man an scheinbaren Banalitäten da ein so schlimmer Streit entsteht, der sich nicht auflöst, dann kann man ziemlich sicher sein, dass da alte Anteile aktiviert werden. Also unsere frühen Beziehungsmuster werden in diesen engsten Beziehungen so 100% aktiviert, ob wir das wollen oder nicht.
Ja.
Wenn das, diese Auseinandersetzungen so eine hohe Intensität haben, dann kann ich schon mal so innehalten und vielleicht gucken, ob da was ist an Trauma.
Ja, ich habe da einen schönen Merksatz für gefunden, und der lautet, if it's hysterical, it's historical.
Genau.
Also auf Deutsch, wenn es hysterisch ist, dann kommt es aus meiner Geschichte.
Ja, und das also mitzukriegen, ob ich mit Nähe und Distanz irgendwie Probleme habe, also so wach zu werden, das hilft in Beziehungen.
Hast du so Beispiele für Nähe-Distanz-Probleme?
Ja, wenn mein Partner vielleicht selber oder allein was unternehmen will und ich krieg dann Herzklopfen oder ich krieg irgendwie fühle ich mich zurückgewiesen. Mhm. Also das kann ein Beispiel sein. Wenn ich irgendwie mich immer so als ganze Person gleich in Frage gestellt werde, obwohl es um eine Sache aus der Gegenwart kommt, sind so diese alten Anteile mit aktiviert.
Mir fällt gerade auch noch ein, mit der Nähe-Distanz gibt es auch noch das Umgekehrte. Das war bei mir zum Beispiel so, dass ich immer sehr viel Distanz auch brauchte. Also wenn ich Nähe hatte, dann brauchte ich Erholungszeiten davon, wo ich einfach das dann nicht ertragen habe, wenn noch jemand da war. Ich konnte mich nicht dann so entspannen, wenn noch jemand anders, meine Partnerin oder so, noch da war. Und das halt eigentlich sehr, sehr häufig. Ja? Also klar, wir brauchen auch alle mal so Alleinzeit.
Ja,
Das ist in Ordnung. Aber ich brauchte das einfach sehr, sehr, sehr viel.
Ja, und es ist manchmal, also das kenne ich auch so von mir einerseits, so ein großer Wunsch nach Nähe.
Mhm.
Und andererseits zu merken, ich kann das vielleicht gar nicht aushalten.
Ja.
Das ist ja so ein Widerspruch, aus dem ich dann erstmal nicht rauskomme und was auch verletzend sein kann.
Ich erlebe es auch bei vielen Männern. Da würde ich ja fast schon auch sagen, dass so Stereotyp soziale Erziehung schon traumatisch ist. Ja, also
ja,
dieses,
ja.
Wo ich noch aufgewachsen bin, dass zum Beispiel Nähe, Kuscheln, das ist unmännlich. Also, und das als Junge und auch Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist einfach für Männer, ist halt Nähe auch was Gefährliches.
Genau. Ja, und was mir an der Stelle noch einfällt, ist, dass also das so wesentlich ist, kann ich mich fühlen und kann ich also meine Gefühle wahrnehmen, kann ich meinen Körper wahrnehmen. Und da glaube ich halt auch, dass es gerade Männern eher noch gesellschaftlich abtrainiert wird, weil das so mit Schwäche assoziiert ist, also meine eigene Verletzlichkeit zu spüren, mich zu spüren, nur dieses nicht mich selbst nicht mehr wahrnehmen. Ich bin ja Körper. Ich habe nicht ein, sondern ich bin das ja. Das ist eben genau auch Trauma, dieses Abspaltung vom eigenen Körper und verhindert halt auch gut in Kontakt mit einem Gegenüber kommen zu können, wenn ich das nicht mal mit mir schaffe.
Ja, das hat auch sehr lange gedauert, bis ich das bei mir überhaupt einordnen konnte, überhaupt mitbekommen habe, dass diese Abspaltung stattgefunden hat. Und im Nachhinein ist sie total logisch. Also es gab einfach so permanente Einwirkungen auf mich, die einfach schrecklich sich angefühlt haben.
Ja.
Und wenn du damit allein bist als Kind, dann, wenn du das die ganze Zeit fühlen würdest, dann das wäre nicht zu ertragen. Ich glaube sogar, dann würde man auch sterben. Und dann bleibt als einzige Option, wenn man niemanden hat, der einen da beruhigt, der einen koreguliert, der einem hilft, der ihm Sicherheit gibt, bleibt nur noch die Möglichkeit, das nicht mehr zu fühlen. Wenn ich es nicht mehr fühle, dann ist es nicht mehr ein Problem. für mich.
Genau. Und ich bin froh, dass du das auch nochmal sagst. Diese Abspaltung ist ein total intelligenter Mechanismus des Organismus. Also niemand, der sich als traumatisch erlebt, hat da irgendwie Schuld oder hat was falsch gemacht, sondern es ist ein total intelligente Reaktion.
Das ist ein Schutz.
Eine Schutzreaktion des autonomen Nervensystems. Und dann haben wir halt die Aufgabe als Erwachsene, auch wenn ich nicht schuld bin, wenn so viel blöd gelaufen ist und schlimm gelaufen ist, denke ich, habe ich jetzt die Verantwortung als Erwachsene zu gucken, wie gehe ich jetzt mit diesen traumatischen Erfahrungen um und wie kann ich trotzdem eine erfüllende Partnerschaft leben oder mit mir gut im Kontakt sein.
Ja, also ich finde, das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, ein bisschen zu gucken, was man so tun kann.
Ja, mir fällt gerade noch eine Ergänzung ein dazu. Also wie wirkt Trauma heute in der Partnerschaft?
Ja.
Und vielleicht kann ich es so erklären, es gibt also ein Ereignis, was jetzt irgendwie stattfindet und ich reagiere aber nicht mehr auf das, was jetzt gerade ist. Also wenn wir ein Paar wären, würden wir uns über irgendwas streiten, dann wenn ich so ganz aufgebracht bin und ganz emotional reagiere, kann ich ziemlich sicher sein, das hat jetzt mit dir gar nichts zu tun, sondern ich reagiere auf etwas von früher.
Ja.
Und das halt auseinander zu fusseln, auch mit einem Partner, finde ich hilfreich, weil du dann diesen Kreislauf durchbrechen kannst und halt nicht den Partner, der Partner ist da nicht an allem schuld oder an allem, also wir sind dann raus, alles auf den Partner zu projizieren.
Mhm. Oder die Partnerin.
Oder auf die Partnerin, genau.
Ja, ich würde auch wirklich, glaube ich, noch ein bisschen weiter bei den Auswirkungen bleiben, weil die sind tatsächlich weit reichend, ja. Was mir noch einfällt, ist zum Beispiel, dass starkes Vermeidungsverhalten ein Anzeichen sein kann, dass Trauma eine Rolle spielt. Und der Grund dafür ist, dass bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Umstände was triggern in uns, also diese Gefühle von damals triggern. Und die wollen wir auf gar keinen Fall wiederhaben. Und deswegen ist für mich ein Anzeichen, wenn man wirklich Menschen, die sehr, sehr starr sind in dem, was für sie geht und was sie nicht geht, auch etwas, wo ich hellhörig werde. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, auf jeden Fall so Schwarz-Weiß-Malerei. Also das Trauma ist ja auch Stress und dann verengt sich mein Blickfeld. Dann habe ich nicht mehr so viel Reaktionsmöglichkeiten und umso mehr angetriggert wird in einer bestimmten Situation, umso rigider muss ich reagieren aus Schutz, aus dem Schutzmechanismus und kann halt entsprechend nicht mehr gut auf mein Gegenüber reagieren, sondern bin eigentlich nur noch am Verteidigen, also Kampf-Flucht-Mechanismen können dann anspringen und dann ist es natürlich schwer in einer Partnerschaft.
Ja, und Kampf-Flucht-Mechanismen erkennt man zum Beispiel an der Intensität von Diskussionen, an Lautstärke, an der Intensität.
Ja, und dass man vielleicht hinterher sich auch denkt, worum haben wir uns jetzt hier eigentlich gestritten? Um eine Zahnpasta Tube oder so. Ja. Also das kenne ich von mir, wenn ich dann wieder mich reguliert habe, frage ich mich, worum ging es hier auch? Und wenn ich da so explodiert bin oder so drüber bin.
Oder man den Auslöser gar nicht mehr weiß.
Genau, dann ist das so ein sicheres Zeichen, da sind andere Sachen dran. Oder ich gehe halt raus und kann gar nicht in Ruhe bestimmte Konflikte als erwachsene Person aushandeln.
Ja.
Ja, daran kann ich es, glaube ich, erkennen.
Ja.
Wie ich betroffen bin.
Und was noch ein weiteres Feld ist, wo Trauma leider ganz oft hineinwirkt, einfach weil es so ein verletzliches Thema ist, das ist Intimität.
Mhm.
Also auch da, wenn es da Probleme gibt, wenn Sexualität, Nähe hatten wir schon, aber auch quasi Intimität in Form von Nähe, wenn es da dolle schwierig ist, also ne, wir reden jetzt hier nicht von, ich habe da jetzt mal keine Lust drauf oder so, sondern wenn es da wiederkehrende Probleme gibt, dann kann das auch ein Zeichen von Trauma sein.
Genau, ich mache mich ja bei Intimität und Sexualität also so verletzlich und da wären natürlich unsere tiefsten Bedürfnisse oder auch tiefsten Prägungen, also immer mit berührt.
Ja, tiefster Schmerz.
Tiefster Schmerz und selbst, das fand ich auch total interessant, also höchstes Glück kann ich letztendlich nur dann empfinden, wenn ich mich auch diesem Schmerz gestellt habe. Also Trauma verhindert auch, dass ich richtig sprudelnd, lebendig glücklich sein kann, weil damit auch der alte Schmerz mit berührt ist. Also es schneidet mich auch so von Lebendigkeit ab.
Und was mir als erstes ganz banal einfällt, das hat ja auch was mit Körper zu tun. Und,
genau.
und Beschämung,
richtig.
Was unseren eigenen Körper betrifft, die sind ja schon quasi gesellschaftlich
genau.
vorprogrammiert durch die Standards, die da
genau.
herrschen. Und das kann sich dann verknüpfen mit der Intimität, wie ich sie liebe, wie und, weil das einfach total wichtig ist, das Verhältnis zum eigenen Körper
ja.
Für körperliche Intimität.
Ja, und wie viel kann ich meinen Körper, also bin ich überhaupt angekommen in meinem Körper? Weißt du, kann ich ihn spüren und bewohnen? Bin ich froh mit mir und meinem Körper? Das sind ja alles so Themen, die dann in Intimität und Sexualität so reinspielen und die so belastet durch Trauma sein können, weil Trauma halt mit Körper zu tun hat.
Und jetzt sind wir, glaube ich, haben wir sehr viel ausgebreitet, wie weitreichend die Auswirkungen da sein können und dass es auch gar nicht mal so selten ist, so ein Entwicklungstrauma. Würde ich gerne mit dir darüber reden, okay, was, wenn ich das jetzt irgendwie feststelle oder vielleicht nicht feststelle, sondern auch nur eine Vermutung habe, okay, das könnte eine Rolle spielen in unserer Beziehung. Also entweder ich merke das bei mir oder mein Partner, meine Partnerin. Wie kann ein Mensch das angehen?
Ja, also ich würde vielleicht von mir ausgehen, wie es bei mir war und wie so die Wege dann sein können. Also mir hat erstmal ganz viel geholfen, also so Wissen zu sammeln, also mich zu informieren, was ist da überhaupt los? Und da gibt's inzwischen echt gute Videos und Informationsquellen, also viel mehr als noch vor 10 oder 20 Jahren. Also dass ich so ein bisschen verstehe, was mit mir los ist und also wohlwollend mit mir sein kann und mich nach so einem Streit eben nicht noch zusätzlich selber geißle, wie blöd habe ich eigentlich reagiert.
Mhm.
Also ein Credo, was ich da so gelernt habe und wo ich auch versuche, das in der Arbeit mit zu vermitteln, ist, dass es so einen guten Grund gibt. Und damit meine ich, ist Trauma war ein ganz wichtiger Schutzmechanismus. Es gibt also einen guten Grund, dass ich heute so und so reagiere, auch wenn es nicht sinnvoll ist.
Ja.
Wie ich reagiere.
Ja.
Ja, wenn ich so angepiept bin und erstmal in den Kampfmodus gehe, ist heute nicht so produktiv für die Partnerschaft, aber ist sinnvoll und dass ich dann also mit mir wohlwollend und liebevoller sein kann, als auch mich noch selber dann
ja,
zu geißeln dafür.
Das ist ja auch ganz weit verbreitet.
Genau. Und ich bin schuld und ich bin.
Ja, und
ich muss,
krieg's nicht hin.
Genau.
Ja.
Und wo ich dann halt sage, nee, es ist wirklich alles in Ordnung mit dir. Wir können anfangen, es passt nur nicht mehr in die heutige Zeit, aber es ist so logisch und so wichtig, dass du damals diese Mechanismen ausgeprägt hast.
Ja.
Genau.
Das ist total wichtig. Und also was mir total wichtig ist zu sagen, ist, es ist auch fast unmöglich, diese ganzen Sachen alleine aufzuarbeiten. Auch mit ganz viel Wissen, auch mit ganz viel Videos. Dieses Entwicklungstrauma ist ja auch ein Beziehungstrauma und ja, und wir sind da in unserer eigenen Suppe unterwegs und also ich habe das festgestellt, also für mich war es eine richtige Erlösung, als ich mitgekriegt habe, okay, es gibt dafür Hilfe und ich kann mir Hilfe suchen. Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Traumas gewesen. Ich bin allein, ich muss alle mit allem allein klarkommen. Oh ja, und dann gleichzeitig noch die männliche Prägung, ich darf auch keine Hilfe annehmen.
Genau. Also ich bin dir total dankbar, dass du den Aspekt nochmal betonst. Also da komme ich auch ein bisschen her, wenn ich jetzt genug gelesen habe und genug studiert habe, dann kann ich das alleine und habe irgendwann dann auch festgestellt, das ist genau Teil des Traumas, nämlich ich bin allein damit. Und ich habe jetzt gelernt, also ganz viel spannende Dinge über, wie funktioniert unser autonomes Nervensystem. Wir brauchen uns als Menschen. Also wir brauchen das und das können wir rein physiologisch nicht, da allein zu heilen oder das allein hinzukriegen. Wir brauchen liebevolle, verstehende Menschen gegenüber und dann kann in so einer Beziehung auch Beziehungsmuster können dann auch heilen. Also wir brauchen uns. Es ist auch so eine gesellschaftliche Prägung von Autonomie und das wird so hoch gelobt und das, ja, wir brauchen Autonomie, aber wir brauchen vor allen Dingen auch so eine Verbindung, ein gehalten werden, auch wirklich auf körperlicher Ebene, nicht nur intellektuell. Das brauchen wir, um gesund zu sein und um starke Bindungen auch haben zu können.
Ja.
Und gute Bindungen.
Ja. Das finde ich jetzt wiederum gut, dass du das ansprichst, weil es ja ganz oft, wenn nicht sogar fast immer, so ist, dass wir diese Heilung in Beziehungen suchen. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Ich erlebe das auch in meiner Arbeit auch so, dass wir quasi in diesen Beziehungen dann Heilung suchen. Und das, was wir nicht als Kind bekommen haben, dass wir das dann in der Beziehung haben wollen. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Ding.
Ja, lass uns mal versuchen, wie wir das gut jetzt in Sprache übersetzen können. Merke ich gerade, dass ich das herausfordernd finde.
Ich kann ja mal weitermachen. Also, es gibt ganz viele Aspekte. Ich fange mal mit dem Aspekt an, dass der Partner, die Partnerin auf gar keinen Fall die Therapeutin, der Therapeut sein kann.
Genau.
Also wenn man da jemand hat, der nicht so stark betroffen ist von Trauma oder die, also das ist zu viel für eine Beziehung, das zu halten, weil Beziehungen sind total wichtig, dass sie auf Augenhöhe stattfinden. Klar, manchmal nimmt jemand mehr die Führung, manchmal weniger, das ist so ein Wechselspiel, aber das muss eben auch ein Wechselspiel sein und ansonsten ist das für die Beziehung echt ein sehr, sehr schwerer Stand. Ja, ich sage nicht, dass die nicht auch funktionieren können, ist aber selten und hat einen Preis.
Ja, dem möchte ich unbedingt zustimmen. Und ich habe halt diesbezüglich auch den Gedanken, dass es so ein hoher Anspruch und so eine Überfrachtung überhaupt an Partnerschaft ist, wenn die Partnerschaft jetzt Traumaheilung leisten soll. Das geht nicht, das ist viel zu viel.
Ja, nur ist das Problem, dass es ja oft nicht bewusst passiert.
Genau. Und dann wäre es, glaube ich, gut, wenn die Person, die dann feststellt, oh, es könnte Trauma bei mir vorliegen, das darf ja auch die Verantwortung zu übernehmen. Oder also mit dem Partner kann ich das ja schon, oder der Partnerin kann ich das ja schon gern auch mitteilen.
Ja.
Aber dann bin ich halt, finde ich, dafür verantwortlich, bin ich schuld.
Ja.
Aber ich bin verantwortlich, heute damit so umzugehen, dass ich die Partnerschaft nicht beschädige.
Ja.
Oder dauerhaft beschädige durch mein Verhalten. Und ja, das kann ja sein, dass eben ich so schnell in Kampfmodus
ja
verfalle und jedes Mal eine kleine Klärung eines Sachverhalts gleich zu einem riesen Drama führt. Und Drama ist halt auch so ein Zeichen von ja Trauma.
Ja, und was ich leider total schwierig finde in dem Zusammenhang für eine traumatisierte Person, ist zu unterscheiden, wo ist vielleicht mein Anspruch, den ich habe, zu hoch und wo ist es eine echte Grenze von mir, wo ich sage, okay, da, oder ein Bedürfnis, was einfach für mich in einer Beziehung notwendig ist. Also ganz einfach, weil diese Verwundung auch so groß ist. Also mhm, ich beschreibe das immer als ein Bild in meinen Sitzungen, das wirklich als eine Wunde, die wir am Körper genau tragen. Ja, und beim Trauma ist es eben nicht nur eine Wunde, sondern es ist ganz, 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 ganz viel über den ganzen Körper verteilt. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen Körper nehme, der keine Verwundung hat, da kann ich dann irgendwie mal die Schulter berühren, den Rücken, auf Schulter klopfen, auch mal irgendwas, irgendwie die Hand halten und das ist völlig okay. Ich kann vielleicht auch mal ein bisschen kräftiger schubsen, das ist alles vertretbar. Mhm. Aber wenn ich da eine Wunde habe an der Stelle, dann tut das entsetzlich weh. Und dann ist es erstmal wichtig, was du vorhin gesagt hast, nicht zu sagen, okay, der andere hat mir jetzt diesen, weil der den Schmerz ausgelöst hat, hat er auch die Wunde verursacht. Nee, die Wunde kommt aus der Vergangenheit. Und gleichzeitig zu wissen, okay, hier ist meine Wunde aktiv.
Mhm.
Die sorgt jetzt dafür, dass ich diesen Anspruch habe. Und das ist halt total schwierig. Dann, ne, dann kann man, weil man Pech hat und hat man einen Partner, der einen dann als zu empfindlich bezeichnet. Wie gehe ich denn damit dann um, wenn ich, okay, ich habe diese Verwundungen und ich habe diese Empfindlichkeit und also das ist ja total schwierig, da sich auch zu schützen. Ja, also ich erlebe das und stelle mir das auch wirklich sehr, sehr schwer vor, da einen Weg durchzufinden. Also was ist jetzt quasi für mich angemessen, aber nicht beziehungsschädigend?
Genau.
Wie finde ich Schutz?
Das denke ich halt auch, also das ist vielleicht auch die schlechte Nachricht, dass es das im Zeitbrauch und im Prozess ist, auf den man sich im besten Fall auch gemeinsam einlassen kann.
Ja.
Nur ich glaube, es ist so wichtig, mich, also die gute Nachricht ist, ich kann was tun, nämlich indem ich mich genauer kennenlerne und da braucht es vielleicht auch wen anders als den Partner oder die Partnerin.
Ich würde sagen, unbedingt brauchst du da jemanden
anderen. Also ja, genau. Und also damit ich, um mal in deinem Bild zu bleiben, auch genau dann sagen kann, du, da ist gerade meine Wunde und da reagiere ich jetzt so
ja.
auch. Und dann ist es weg oder aus der Partnerschaft wieder
genau.
Ein Stück raus.
Genau.
Und der andere ist nicht der Böse und ja. Oder die andere. Also mich kennenzulernen, mich fühlen zu lernen und das angemessen zu kommunizieren lernen. Und da brauchen wir andere Menschen noch. Das geht nicht mit, also auf keinen Fall mit der Partnerin oder dem Partner. Im besten Fall mit jemandem, der sich da auch auskennt.
Ja, und was man innerhalb der Beziehung machen kann, hast du schon angesprochen, ist darüber reden, ne? Das benennen. Und also da hilft dann auch ein Traumatherapeut, Traumatherapeutin, auch eine Paartherapie kann da helfen, die Dinge zu benennen und zu sagen, also ja, es gibt diese Verletzung, das tut weh. Ich kann das nicht ignorieren, dass mir das weh tut. Ja, auch wenn es vielleicht für jemanden, der nicht verletzt ist, gar nicht so schlimm wäre. Und dann wirklich das voneinander zu trennen, die Paarebene und diese Verletzungsebene und zu sagen, okay, es ist und ich finde Wege, wie ich mich dann um mich kümmern kann. Ja, und es hilft, wenn du das respektierst. Also beziehungsweise ist nur eine Partnerschaft dann möglich, wenn man eine Person hat, die das respektieren kann, dass man sagt, okay, aua, ich brauche kurz. Mhm. Ja, und je öfter ich es mir erlauben kann, diese Pause und ich muss jetzt kurz mal meine Wunden versorgen, umso schneller geht das auch. Ja, also das kann man auch auf der partnerschaftlichen Ebene schon tun.
Genau, und ich erlebe das auch so in meiner Arbeit, wenn es um einen aktuellen Konflikt geht und dann klar wird, oh, da springen eben genau diese alten Anteile mit an. Da kann auch so ein Wohlwollen noch entstehen. Also in guten Zeiten, nicht unbedingt im dicksten Streit, aber wenn wir es schaffen, anschließend über so Situationen nochmal zu reflektieren zusammen, dann kann ich das ja teilen und dann kann ich sagen, oh, das ist diese alte Geschichte, die ist gerade angesprungen, dann kann ich es auch zu mir nehmen und der Teil gehört in die Gegenwart und das haben wir halt zu besprechen.
Ja.
Das finde ich ganz hilfreich. Und noch so ein Begriff, wenn es als so ein Streit oder eine Auseinandersetzung, einen Konflikt gab, dass anschließend auch so eine aktive Reparatur passiert.
Ja.
Also auch wieder reden miteinander. Also wir sind jetzt auf der Schiene, was kann so ein Paar vielleicht für sich tun?
Reparatur finde ich schön, wenn da vielleicht so ein bisschen Porzellan zerschlagen wurde.
Ja.
Dann, das kann ein Gespräch sein, das kann einfach eine Entschuldigung sein, es tut mir leid, an der Stelle vielleicht, wie ich reagiert habe, oder sich zu umarmen, war ein bisschen länger. Das sind auch so Kleinigkeiten, können da schon helfen. Und eben dann die Entscheidung treffen, sich um sein Trauma zu kümmern.
Ja.
Und ich kann jetzt schon sagen, ganz oft haben beide was, vielleicht der oder die eine mehr oder weniger, vielleicht spürt der oder die das auch ein bisschen weniger. Also da finde ich als so eine erste Reaktion gut, mal bei sich zu gucken, okay, ist da was bei mir los, wo ich vielleicht mich drum kümmern könnte.
Also da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen, die belegen, dass Trauma sucht Trauma. Einfach auch aus der Sicht, das ist etwas, was wir ja kennen. Also es läuft total unbewusst ab bei der Partnerwahl, aber unsere Nervensysteme verlinken sich da, ohne dass wir das vielleicht merken.
Ja.
Also es kann durchaus sein, dass beide damit zu tun haben.
Und womit ich es oft zu tun habe, ist, dass das so verteilt ist, dass ein Partner, eine Partnerin sehr struggelt und wirklich viele Sachen dann irgendwie an die Oberfläche kommen, die einfach große, große Schwierigkeiten machen. Und dann gibt es einen anderen Part, der oder die hat sicherlich auch einiges in der Kindheit durchgemacht und wahrscheinlich auch Entwicklungstrauma an der einen oder anderen Stelle mitgebracht. Aber der oder die ist noch sehr, sehr funktional in dem Ganzen und hat kein Problem.
Genau.
Und dann erlebe ich das oft, dass die Person, die halt diese Herausforderung hat, sich selber als das Problem in der Beziehung fühlt. Und da fände ich es gut, vielleicht hast du da ein paar Worte für die Person, die sich da so als das Problem, als die Schuldige fühlt mit einem Entwicklungstrauma.
Ja, erstmal, dass ich das total nachvollziehen kann, dieses jetzt störe ich hier sozusagen das, was ja vielleicht Jahre oder lange funktioniert hat zwischen uns. Also dass erstmal so eine Idee auftauchen kann und vielleicht es als Chance zu sehen und also zu lernen und das, also so diesem Prozess vielleicht ein Stück zu vertrauen zu können, dass der schwer ist. Aber zumindest habe ich das bei mir so erlebt und auch in einer Beratungstätigkeit, dass es echt eine Chance für beide dann sein kann, aber zumindest für die Person selber, also zu sich zu kommen. Das ist ja verbunden doch mit einem Prozess, zu sich selbst, also für sich selbst einstehen zu können.
Ja, darf ich da noch was nachfragen?
Ja.
Weil dann, das ist auch gar nicht so selten, dass ich höre, ich bin es einfach leid, dass ich immer an mir arbeiten muss.
Ja, also verstehe ich total. Und das ist jetzt vielleicht so eine schwierige Antwort darauf. Ich glaube, da muss ich gucken und für mich die Entscheidung treffen, was geht für mich in der Beziehung, was brauche ich tatsächlich, also was sind so Bedürfnisse an Gespräch oder an Weiterentwicklung des anderen, was für mich also nicht verhandelbar ist.
Mhm.
Und das zu teilen, da mache ich mich natürlich total verletzlich und
ja.
riskiere vielleicht die Beziehung, nur ich kann ja nie an dem anderen was ändern. Also das ist vielleicht auch was man nochmal ja, es aussprechen dürfen.
Ja.
Wir können ja, wenn wir gut sind, an uns selber was verändern, aber eben nie an dem anderen. Und dann, wenn ich für mich Klarheit gewinne, was will ich und was brauche ich in einer Partnerschaft und das bespreche, dann muss mein Gegenüber für sich entscheiden, kann und will er da mitgehen oder nicht.
Ja, und das quasi ganz klar für sich herauszufinden und auch da so ein Selbstverständnis mit für zu erlangen, ist auch ein Teil von Traumabewältigung.
Ja.
Und damit würde ich auch so langsam für heute zum Ende kommen. Ich merke, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden und das ist ja auch wirklich ein riesiges Thema.
Riesiges Thema, genau.
In jedem Satz, den du sagst, da fallen mir noch 10 andere Sachen zu ein und ich muss mich sehr zurückhalten. Damit wir hier irgendwie noch so ein bisschen den roten Faden behalten. Ja, das war vielleicht so mit einer Perspektive schließen und auch ein bisschen und natürlich der Einladung, auch einen Termin bei uns zu machen oder auch wenn wirklich ins Thema Trauma hauptsächlich reingegangen werden soll, auf jeden Fall bei dir. Es braucht ein bisschen Zeit, aber es ist, also man kann da ganz viel machen. Das ist auch mein eigenes Erleben da. Also wenn ich mein Leben und mein Dasein und mein Selbstverständnis für mich vergleiche mit dem, wie es vor Bearbeitung des Ganzen war, dann liegen da Welten zwischen. Also ich kann die Person nur noch, die ich damals war, nur noch vom Kopf her verstehen. Aber wie ich getickt habe, das ist einfach eine ganz andere Welt, in die ich auch nicht mehr zurückkehren möchte und auch gar nicht kann oder werde, weil ich für viele Sachen einen Ort gefunden habe, wo ich die hinpacke und wo ich damit gut leben kann inzwischen.
Ja, also das erlebe ich bei mir ähnlich. Der Weg lohnt sich, der ist nicht leicht und auch nicht 1, 2, 3, aber ich mag den für mich auch nicht missen. Ich finde, dass das Leben, also es ist so eine große Chance drin steckt, dass das Leben intensiver, lebendiger, freudvoller wird und dass ich viel mehr in Beziehungen gehen kann mit Menschen und habe halt festgestellt, dass eben genau das ist, was so ein Leben lebenswert macht.
Mhm.
Wirklich gut in Beziehungen kommen zu können. Ja, und da mag ich alle ermutigen, sich auf diesen Weg zu machen und bin gern da, wenn das jemand wünscht.
Ja. Und ich kann dich nochmal wirklich ganz von tiefem Herzen empfehlen und also ich bin mir sicher, dass das niemand bereuen wird, mit dir Kontakt aufgenommen zu haben. Und ja, finde, dass du das auch so schön beschreibst, was quasi der Lohn dieser Arbeit, der man sich stellt, was der sein kann, weil so ging es mir wirklich auch. Wirklich so von eher fade und grau und aber auch gewohnt und irgendwie okay zu sehr lebendig und bunt und anregend und neugierig machend. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn wir mal wieder eine Folge machen. Und für heute sage ich erstmal Tschüss.
Vielen Dank, dass ich da sein konnte und gern wieder. Tschüss.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.